Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand.
Kurz vorm Explodieren von Juan Conatz. 1.
Verdammt, wo ist dieses Pinche-Ding?
Manchmal, wenn ich richtig frustriert bin, schleichen sich spanische Schimpfwörter in meinen Wortschatz. Meine Mutter wäre wahrscheinlich sowohl amüsiert als auch enttäuscht.
Mein Gott, hier kann doch auch wirklich nichts verloren gehen.
Es ist 4:30 und ich suche verzweifelt nach meinem Haustürschlüssel und meinem Busticket. Es war eine lange Nacht. Ich bin jetzt schon seit fast 2 Tagen wach. Ich glaube, ich habe diese Schlafprobleme von meinem Vater geerbt, falls das überhaupt möglich ist. Schlaflosigkeit senkt die Toleranz für kleine Ärgernisse erheblich. Normalerweise würden mich solche Dinge wie etwas nicht finden zu können nicht stören, geschweige denn, dass ich in 2 verschiedenen Sprachen fluchen würde. Die mentale Unterbrechung, die mit Schlafmangel einhergeht, verwandelt dich fast in ein aufgeregtes Kind, das nicht versteht, warum es einfache Aufgaben nicht erledigen kann.
Aha! Endlich finde ich sowohl meine Schlüssel als auch mein Busticket versteckt hinter meinem Koffer, aus dem ich nun seit etwa einem Jahr lebe. Seht her, seit Dezember 2010 hat dieser Typ in 3 Staaten, 4 Städten und 11 verschiedenen Wohnungen oder Gebäuden gelebt. Es ist schwer zu erklären, welche Orientierungslosigkeit das verursacht. Stell dir einfach vor, du hast monatelang einen Jetlag. Man wacht auf und weiß nicht, wo man sich befindet. Ist das Madison? Davenport? Manchmal sehe ich einen Teil von Minneapolis, den ich für eine andere Stadt halte und muss mich daran erinnern, dass sie es nicht ist. So früh am Morgen ist keine Zeit für einen Menschen, um nach einer Busfahrkarte zu suchen. Aber wenn man praktisch arbeitslos ist, muss man sich abwrackern. An diesem Morgen bedeutet sich abwrackern, zu einer Zeitarbeitsfirma die Straße hinunterzugehen. Es ist einer dieser Läden, bei denen man um 5 Uhr morgens auftauchen muss, um sich anzumelden und zu warten, bis sie einen zu einem Job rausschicken. Ein Job, der, wie könnte es auch anders sein, exakt den staatlichen Mindestlohn von $7,25 zahlt. In den letzten Wochen habe ich etwa 30 Stunden dort verbracht und bin nie rausgeschickt worden. Ich denke ganz kurz über diese Tatsache nach und versuche sie dann aus meinem Kopf zu verdrängen. Doch das ist schwer. Prekäre Beschäftigung scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, einfach ein Teil des Lebens. Aber das ist es auch nicht für jeden. Erst vor ein paar Wochen hat eine betrunkene Wobbly auf meiner Couch gepennt. Als ich ihr von der Erfahrungen mit der Tagesarbeit erzählte, musste sie weinen. Zugegeben, sie war betrunken, aber diese Tränen zu sehen, fühlt sich wie ein Schlag in die Nieren an. So sollte das Leben nicht sein. Wenn ich heute Morgen an ihre Tränen denke, muss ich fast selbst weinen. Das Einzige, das verhindert, sind ein paar Fetzen Macho-Gehabe und Stolz, die anscheinend nötig sind, um das Ganze zusammenzuhalten und aufrechtzuerhalten. Ob das Blödsinn ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Ich bin jetzt ziemlich wach. Das kommt davon, wenn man herumwühlt und 3 Tassen Kaffee intus hat. Ich habe mir auch einen Haferbrei reingestopft. Ich habe keine Milch oder Butter, also schmeckt es wie Brei aus der Weltwirtschaftskrise, wie auch immer. Ich gehe zur Tür hinaus und dann die Straße hinunter zum Zeitarbeitsladen. Aus den Gassen kommen entweder die letzten Betrunkenen der Nacht oder die ersten Cracksüchtigen des Morgens. Wie Zombies nähere ich mich ihnen vorsichtig. Man kann niemanden trauen, der um diese Zeit am Morgen wach ist. Ich erreiche den Zeitarbeitsplatz und sehe draußen schon fast 20 Leute, die am Rauchen sind. Ich gehe rein und trage meinen Namen ein. Der Typ am Schalter erinnert sich irgendwie an meinen Namen und sagt, er habe versucht, mich für einen Schneehaufenjob anzurufen. Ich sage ihm nicht, dass es mir nicht leisten kann, mein Telefon anzulassen, sondern erkläre ihm stattdessen, dass mein Akku kaputt ist und mein Mobilfunkanbieter in Iowa ist. Ich kann mich nicht als zu arm darstellen. Nachdem ich etwa 10 Minuten auf einem kalten, fast kaputten Metallstuhl gesessen habe, ruft mich der Typ zurück an den Tresen. Nicht einen Moment zu früh, wenn du mich fragst. Der Laden ist einfach voll und die Sitzmöglichkeiten sind begrenzt. Es wurde immer schwieriger, den Typen links von mir zu ignorieren, der sich lautstark darüber unterhielt, wie die Mutter seines Kindes ihn mitten im Gespräch ein Messer reingerammt hat. Viel zu früh, um so laut zu sein. Sieht so aus, als würde ich tatsächlich zu einem Job geschickt werden. Darauf war ich nicht vorbereitet. Dachte, ich würde einfach eine Weile warten, wie immer ein Buch lesen, ein bisschen Blödsinn machen und dann wieder nach Hause schlafen. Stattdessen sieht es so aus, als ob ich und drei andere zu einer Lebensmittelverpackungsfirma geschickt werden. Habe nicht mal ein Mittagessen mitgebracht, bin schon zu lange auf und habe nur ein paar halbe Zigaretten, die für den ganzen Tag reichen sollen. Naja. 2. Wir quetschen uns alle in ein winziges japanisches Auto und fahren in den Südosten der Stadt. Ziemlich schnell wird mir klar, dass der Fahrer ernsthafte Probleme hat. Irgendwas ist wirklich nicht in Ordnung mit ihm. Ich kann sein Nuscheln nicht verstehen und er kann es nicht lassen, auf der Interstate zu rasen. Ich frage mich, ob meine Krankenversicherung die Fahrt zur Arbeit abdeckt. Bald sind wir da und es sieht alles so vertraut aus. Wie die meisten Fabriken ist alles sehr vertraut. Derselbe große, mit Schlaglöchern übersäte Parkplatz. Derselbe unversöhnliche graue Beton. Dasselbe Schusswaffen sind auf dem Grundstück nicht erlaubt. Schild am MitarbeiterInneneingang. Als ich reinkomme, sind etwa 60 bis 70 Leute im Pausenraum. Verwirrt versuche ich, jemanden zu finden, an den man sich wenden könnte, um zu erfahren, was zu tun ist. Anscheinend warten wir, bis der Meister der Abteilung hereinkommt und einen Zettel abliest, der uns den verschiedenen Produktionslinien zuweist. Es dauert eine Weile, bis dies geschieht, aber ich werde einer Linie zugewiesen und folge allen aus der Tür. Ohne genau zu wissen, wohin ich gehen soll, irre ich umher, bis mich ein untergeordneter Abteilungsleiter im blauen Hemd anbrüllt und auf meine Linie zeigt. Bei all den laufenden Maschinen, den vorbeifahrenden Gabelstaplern und dem Schaumstoffohrstöpsel in meinen Ohren könnte er genauso gut flüstern. Aber ich verstehe, was er meint. Der Linienführer weist mich an, Kisten von 4 verschiedenen Paletten mit 4 verschiedenen Trockenfrüchten oder Nüssen aufzuschneiden. Dann lege ich eine bestimmte Menge davon auf ein Scherenhubförderband, das auf eine Plattenform gehoben wird und in einen großen Mischbehälter gekippt wird. Es dauert nicht lange, bis diese Arbeit langweilt und ermüdend wird. Meine Gedanken beginnen abzudriften. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn man koffeinabhängig und erschöpft ist, fällt es schwer, an etwas anderes zu denken als an die großen Sorgen im Leben. Je schneller und härter man arbeitet, desto einfacher ist es, solche Gedanken auszublenden und sich als jemand zu erkennen, zu geben, der es wert ist, weiterzumachen. Diesmal hatte ich kein solches Glück. Abgesehen von der fortwährenden finanziellen Krise, die mein Dauerzustand ist, beginnt auch mein Privatleben davon betroffen zu sein. Und das ist sehr beunruhigend. Ich habe begonnen, mich aus meinem sozialen Umfeld zurückzuziehen. Sogar von den Leuten, die in der gleichen Wohnung wohnen. Eine Mitbewohnerin hat letzte Woche sogar versucht, nach mir zu sehen. Aus dem, was sie sagte, ging hervor, dass sie sich Sorgen machte, ich könnte mich umgebracht haben. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich weiß, dass sie das gedacht hat. Oder dass mir dieser Gedanke tatsächlich durch den Kopf gegangen ist. Außerdem hat die Kombination aus Schlafmangel und übermäßigem Alkoholkonsum bei den wenigen Malen, die ich ausgegangen bin, dazu geführt, dass ich ohnmächtig wurde. Wenn es so schlimm wird, verwandle ich mich manchmal in eine andere Person. Eine Art Regression zu dem, was ich mein altes Ich nenne. Dieses Ich strotzt nur so vor allen möglichen unerwünschten Zügen oder Merkmalen armer Latinos-Weißer. Also könnt ihr euch vorstellen, dass es Fälle gibt, in denen ich in Angst vor Dingen aufwache, die ich gesagt oder getan habe. Ich versuche, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Beim Aufschneiden der Kartons fallen kleine Pappstücke in die getrockneten Cranberries. Eine der älteren Frauen am Band bemerkt das und schreit irgendwas. Ich kann mich nicht dazu bringen, mich dran zu stören. Wenn ich den Blick in der Werkstatt schweifen lasse, erkenne ich etwa 90 bis 100 Leute. Es gibt wahrscheinlich eine gewisse Logik in der Art und Weise, wie die Linien aufgebaut sind, aber sie ist im Moment nicht nachvollziehbar. Es ist nur ein Durcheinander von chaotischen Bewegungen, irgendwelche Abteilungsleiter, die von einer Linie zur nächsten wandern. Leute mit Palettenhubwagen, die die Waren herumschieben. Junge, weiße Typen auf Gabelstaplern, die herumhupen.
3.
Der Pausenalarm ertönt. Etwa ein Viertel von uns eilt in den Pausenraum oder nach draußen auf eine Zigarette. Es ist ein langer Weg zum ausgewiesenen Raucherinnenbereich. Irgendwas mit Hygieneregeln oder so ähnlich. Während er eine Mentholzigarette pafft, erzählt ein Somalier, wie er gerade seinen 15-Dollar-Stunden-Job als persönliche Assistent seines älteren wohlhabenden Mannes verloren hat. Der Mann starb, was ihn in die Arbeitslosigkeit stürzte. Die spezialisierte Agentur, über die er arbeitete, sagte ihm im Grunde, dass er erledigt sei, wenn jemand stirbt, da andere Leute Vorrang vor ihm für die nächste Stelle haben. Es konnte ein ganzes Jahr dauern, bis er jemandem zugeordnet werden konnte. Er scherzte halb, dass er, als er den alten Mann tot auffand, ihn schüttelte und schrie:
Nein, Motherfucker, du kannst jetzt nicht sterben, ich habe Rechnungen zu bezahlen.
Alle in der Raucherpause brechen in Gelächter aus und stimmen zu, dass wir das auch tun würden. Hinter mir erzählt eine schwarze Frau, dass sie auch einen Job als persönliche Assistenz hatte, aber gefeuert wurde, weil die alte, reiche, weiße Frau, für die sie arbeitete, sie beschuldigte, eine Dose Cola gestohlen zu haben. Trinken ohne Erlaubnis. Aber der eigentliche Grund war die Abneigung der alten Frau gegen Schwarze und die Abneigung, jemanden, der schwarz ist, ihr in ihren alltäglichen Angelegenheiten assistieren zu lassen. Die eher ländlich geprägten weißen KollegInnen rutschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her. Diskussionen über Ethnizität und Rassismus sind auch im Jahr 2012 noch polarisierend. Die Pause ist vorbei und wir sind wieder an der Arbeit. Anscheinend hat meine Weigerung zu vermeiden, dass kleine Pappstücke in das Produkt gemischt werden, zu einer Abschaltung mehrerer Linien geführt. Ich habe gerade Sabotage begangen, ohne überhaupt daran zu denken. Es nötigt mir eine Menge Selbstdisziplin ab, nicht zu lächeln und aufzulachen. Wenn mein Telefon funktionieren würde, wäre eine SMS an einige GenossInnen angebracht. Es ist zwar amüsant, aber besorgniserregend. Die meisten der Menschen hier sind TagelöhnerInnen oder über Zeitarbeitsfirmen hier. Bei diesen Arten von Jobs wird immer blitzschnell reagiert und über ArbeiterInnen entschieden, die Mist bauen oder die Arbeit nicht richtig machen können. Bei dieser Wirtschaftslage können sie es sich leisten, so vorzugehen. Es gibt buchstäblich hunderte von Leuten, die bereit sind, einen zu ersetzen, falls nötig. Glücklicherweise sieht es nicht so aus, als würden sie mich nach Hause schicken. Stattdessen schicken sie mich an ein anderes Band. Diesmal schnappe ich mir Kartons von einem Förderband und staple sie auf eine Palette.
4.
Mein Geist ist schnell leer gefegt und die Zeit vergeht wie im Flug. Plötzlich ist es Mittagszeit. Der berühmt-berüchtigte Koffein-Crash setzt bei mir ein. Außerdem fangen meine Ein-Monats-Kontaktlinsen, die ich seit 13 Monaten trage, an, verschwommen zu werden und meine Sicht zu stören. Ich gehe in den Pausenraum, setze mich allein an einen Tisch ohne Mittagessen und trinke eine Tasse Kaffee, die nach Essig und Kreide schmeckt. Ich fange an, ins Leere zu starren. Wie lang ist diese Mittagspause? Warum starren mich die Leute an? Starrt man mich tatsächlich an oder bilde ich mir das nur ein? Am Ende stehe ich auf und gehe nach draußen und stelle fest, dass meine Ohrstöpsel noch drin sind, was wahrscheinlich komisch aussah und der Grund dafür war, dass die Leute mich komisch ansahen. Im Raucherinnenbereich spricht eine Latina über eine schlechte Erfahrung mit Kurzzeitkrediten und wie man sie dort wie ein Kind behandelt. Ich kann das mitfühlen. Wenn man arm ist, wird man von Leuten auf vielerlei Weise herablassend behandelt. Sei es von SozialarbeiterInnen, der Polizei, ArbeitgeberInnen, Kreditinstituten oder sogar von den eigenen FreundInnen und GenossInnen. Diejenigen, die nicht deine Erfahrungen von extremer Prekarität und verheerender Armut teilen, zeigen diese Haltungen in verschiedenen Stufen. Zunächst gibt es Bekundungen des Mitgefühls, ob aufrichtig oder nicht. Das lässt sich zusammenfassen mit: Mir ist klar, dass Leute davon betroffen sind. Es tut mir leid, dass dir das passiert. Wenn sich die Situation hinzieht, verwandelt sich die Sympathie in eine Form des Mitleids. Mitleid an sich ist nicht notwendigerweise schlecht und kann mit Formen der Solidarität verbunden sein, wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass du nicht obdachlos bist, dass du etwas zu essen bekommst, in soziale Aktivitäten einbezogen wirst, die Geld kosten und so weiter. Wenn man das erfährt, kann man diese Menschen in seinem Leben schätzen lernen. Aber wenn sich das in die Länge zieht, kann es demütigend und zerstörerisch für deinen Stolz als Individuum sein. Die Peinlichkeit, nicht für sich selbst sorgen zu können, sich wie einen Schnorrer zu fühlen, kann ein Gefühl der Veränderung hervorrufen. Dieser Groll ist zwar in Wirklichkeit auf deine allgemeine Situation gerichtet, kann aber leicht auf andere Menschen fehlgeleitet werden, was diese verwirren und dir ein Gefühl der Scham vermitteln kann. Manchmal kann aus Mitleid, das an sich schon ein Gefühl der Überlegenheit ist, ein noch größeres Gefühl der Überlegenheit entstehen. Es kann explizit sein oder nicht, das spielt keine Rolle. Du kannst die urteilenden Gesichter fühlen und lesen. Leute sagen dann Dinge wie:
Du gibst dir doch einfach nicht genug Mühe. Was ist los mit dir? Deine Ansprüche sind zu hoch. Nicht immer genau mit diesen Worten.
Du kannst die Veränderung darin spüren, wie Leute mit dir reden. Ihr Tonfall ändert sich. Es ist der Ton, in dem man zu jemandem herunterredet. Witze über deine Situation, die zutiefst verletzend sind, werden beinahe gedankenlos ausgesprochen. Es ist erwähnenswert, dass dies neben Freundinnen und Familie eine ziemlich genaue Beschreibung auch dafür ist, wie sich Beziehungen an Arbeitsplätzen entwickeln, an denen es sowohl ZeitarbeiterInnen als auch reguläre MitarbeiterInnen gibt. Was der tatsächliche Unterschied ist, wenn es um Löhne, Sozialleistungen oder sogar Entscheidungsbefugnisse geht, ist angesichts der vermeintlich größeren Stabilität oft irrelevant. Das sind sehr viele Dinge, über die man in einer Mittagspause nachdenken kann.
5.
Der Rest des Tages vergeht recht schnell. Ich werde langsam zu müde, um noch in ganzen Sätzen zu denken, und mein Körper ist voller Schmerzen. Als der Tag für uns zu Ende geht und die Schicht wechselt, ist es fast wie eine Massenflucht, als ich Hunderte von ArbeiterInnen durch einen engen Gang quetschen. Der verrückte Typ, der mich mitgenommen hat, fährt ohne mich los. Zum Glück hat die Zeitarbeitsfirma einen Lieferwagen geschickt, die die Leute abholen. Zwei Latinos auf dem Rücksitz unterhalten sich auf Spanisch. Und der Fahrer schreit, dass er nichts hören will, was er nicht versteht. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine rassistische Bemerkung oder eine Ermahnung war, leiser zu sprechen. So oder so, auf meinem Gesicht ist wahrscheinlich purer Hass auf ihn zu erkennen. Als wir wieder in der Agentur ankommen, erinnert mich jemand daran, dass ich einen Vorschuss bekommen kann. Am Schalter erfahre ich, nachdem ich einen Vorschussantrag ausgefüllt habe, dass dieser etwa 25 US-Dollar betragen wird. Klägliche 25 Dollar. Dennoch bin ich froh, denn damit kann ich Wäsche waschen, eine Schachtel Zigaretten kaufen und mir das Busticket leisten. Aber ich bin wütend, dass ich glücklich bin. Was für ein Leben soll das sein? Und ich bin nicht mal derjenige, der hier draußen gerade am meisten leidet. Es ist seltsam zu denken, dass ein Leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck ein Fortschritt gegenüber der Situation ist, in der wir TagelöhnerInnen jetzt sind. Bizarr, wenn man denkt, dass die Zeit, in der man einen stumpfsinnigen Fabrikjob aufgeben und am nächsten Tag in einen anderen angestellt werden könnte, die guten alten Zeiten waren. Es gibt eine Spannung, die man jetzt auf den Straßen spüren kann. Ich spüre sie in der Zeitarbeitsagentur und in der Kneipe um die Ecke. Wie viel können wir ertragen? Wie lange sollen wir das noch ertragen, bis etwas zerbricht? Es ist von anderen gesagt worden, dass in den USA die Prekarität nicht neu ist, dass der Übergang an Orten wie Europa drastischer war, da sie mehr sichtbare sozialdemokratische Strukturen hatten als wir. Das stimmt womöglich. Doch unabhängig von der größeren Frage, ob dieses Modell der Prekarität im Kapitalismus neu ist oder nur ein Rückfall in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, das nagt an meinem Leben. Was auch immer stimmt und auch anerkennt, dass meine Perspektive durch die drastische Situation, in der ich mich befinde, gefärbt ist, müssen wir den Aufbau der neuen Welt in der Hülle der alten beschleunigen. bevor einige von uns beschließen, die Welt einfach niederzubrennen, ohne Rücksicht auf das, was an ihrer Stelle entsteht.
Juan Konatz ist einer der MitherausgeberInnen von Recomposition und IWW-Mitglied. Er ist als Autor, Arbeiter in der Produktion, Autodidakt und Mitglied des libcom.org-Redaktionskollektivs aktiv.